Herzlich willkommen zur nächsten Folge Corporate Entrepreneurs Podcast, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mich freut es ganz besonders, dass wir heute ein tolles mittelständisches Unternehmen vertreten haben, was eine super Arbeit insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit und auch in der Innovation macht und das aus jahrelanger Tradition aus Deutschland heraus, die DNSE. Ich kann mit gutem Beispiel sagen, dass wir heute ganz viele spannende Einblicke bekommen werden, weil ich auch schon mal selber vor Ort sein durfte und freue mich auch umso mehr, dass wir heute zwei Gäste haben. Herr Christian Kössler als CEO des Unternehmens und Herr Norman Schäfer als Leiter im Lean Management. Schön, dass Sie dabei sind und ich würde direkt an Sie übergeben und Sie um eine kurze Vorstellung bitten.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite, dass wir das so machen können. Mein Name ist Norman Schäfer, ich bin der Leiter Lean und Ideenmanagement. Aus dem Namen hören Sie schon, Ideen und Lean Management spielen wir bei denen in einem Bereich ein total wichtiges Thema hinsichtlich Innovation, Mitarbeiter, Begeisterung und so weiter. Mich freut es total, hier mit dabei zu sein. Bin seit einem anderthalben Jahr bei der Firma Dehn. Macht riesig Spaß und würde an der Stelle an den Herrn Kössler weitergehen.
Ja, hallo meinerseits. Ich bin Christian Kössler, der CEO der Dehn-Gruppe. Das bedeutet Chief Operating Officer, zuständig für die Produktion, Materialwirtschaft im Gesamten vom Lieferanten bis hin zum Kunden. Und ich bin seit 2016 im Unternehmen hier. Und das Unternehmen existiert ja schon wesentlich länger. Wir haben 113-jährigen Geburtstag. Also wir sind in der vierten aktiven Generation des Familienunternehmens. Eine lange Tradition in Blitz, Überspannungsschutz und Arbeitsschutz. Stark wachsend. Schönes mittelständische Erfolgsstory. Wir haben seit 2012, 2013 uns von 150 Millionen Euro deutlich über knapp an die 500 Millionen Euro momentan hingearbeitet. Also damals waren es auch 1500 Mitarbeiter. Mittlerweile haben wir mehr als 2400 Mitarbeiter weltweit. Und unser Vorteil ist, Gewitter und Überspannung gibt es ja überall auf der Welt. Und unsere Megatrends, von denen wir profitieren, also Energiewende, Elektrifizierung der Gesellschaft und auch Elektromobilität weltweit, treibt das Ganze an. Und da freuen wir uns als Taktgeber, in diesen Trends mitwirken zu können und die Welt ein wenig bisschen sicherer zu machen.
Unglaublich spannende Entwicklung. Ich glaube, die meisten Leute wissen vielleicht auch gar nicht, wenn sie immer mit ihnen in Berührung sind. Mir ist auch erst letzte Woche aufgefallen, tatsächlich hier in Jena in unserem Büro haben wir auf der Terrasse den Blitzableiter stehen und ich hatte da mal bewusst drauf geschaut und unten steht Dehn dran. Also ich denke, man darf sie schon auch als Hidden Champion bezeichnen. Also auch als klassisch deutscher Mittelständler. Trotzdem oder gerade deswegen sind Sie auch insbesondere unternehmerisch, wie Sie gerade angesprochen haben, dem Wachstum verschrieben und auch in der Unternehmensphilosophie spielt das Thema Innovation eine riesige Rolle. Können Sie da vielleicht einfach mal einen kurzen Überblick geben, wo Sie stehen und was auch Ihre Ziele und Initiativen in den nächsten Jahren sind?
Absolut, aber erstmal Gratulation, Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben sich richtig eingemietet und wenn der Überspannungsschutz noch von der Firma Dehn ist, dann sind Sie vollkommen sicher bei Unwettern, die über Ihr Dach ziehen.
Perfekt, ja, ich fühle mich sicher.
Super, super. Ja, und wenn es nicht so wäre, wüssten Sie ja, an wen Sie sich wenden müssten. Sie haben ja unsere Adressen. Genau, also die Frage war ja, wie Innovationen, was das für uns bedeutet, auch in der Produktion und in dem Umfeld Operations. Ja, wir brauchen eine frühe Einbindung in den Produktentstehungsprozess und da mitzureden, mit dabei zu sein als Taktgeber, ist für uns unheimlich wichtig. Wir haben uns als Ziel gesetzt, für uns hier in der Region die beste mittelständische Produktion und Materialwirtschaft zu sein. Das ist eine große Aufgabe, die wir gemeinsam in einem Team anpacken. Und dafür brauche ich auch die richtigen Produkte, gut designt, die den Kundennutzen erfüllen natürlich, aber auch die automatisierbar produzierbar sind. Und wenn man das bedenkt und unsere Strategie sieht, für 2030 wollen wir uns ja auf 1 Milliarde entwickeln, ist gerade ein wichtiger Meilenstein im Abschluss und das ist unsere Investition in Mühlhausen, das ist unser Nachbarort, wo wir schon unsere Logistik hatten und da haben wir jetzt unser neuestes Produktionsgebäude etabliert. Das war eine Investition von über 50 Millionen Euro, das ist ein KfW 40 Gebäude, Und einige Highlights dazu nennen, ist komplett ergonomisch mit MTM-Richtlinien gestaltete Arbeitsplätze, Linienfluss. Prinzip steht da im Vordergrund. Wir haben dort mit fahrerlosen Transportsystemen taktgenau innerhalb von einer Stunde beliefern wir das Material an den Arbeitsplatz hin. Also es sind lauter Highlights, die über eine digitale Verprüfung vorab mit einem digitalen Zwilling erfolgt ist, sodass wir alles optimal in diesem Gebäude anordnen konnten. Und das ist momentan unser Highlight, der uns natürlich auch sehr beschäftigt, weil wir haben gerade den Umzug hinter uns gebracht, den physikalischen. Bei einem 6-Tage-Betrieb mit 24 Stunden war das natürlich sehr schweißtreibend. Aber das sind so die Dinge, die wir in kleinen Schritten oder teilweise größeren Schritten machen, um diese Innovation auch auf der Produktionsseite mit unseren innovativen Produkten zu kombinieren.
Super spannend. Und das zeigt ja auch, dass insbesondere für Sie auch unter dem Kontext Innovation ein bisschen mehr ist oder sogar viel mehr ist, als eigentlich nur das Buzzword, was ganz viele nach außen kommunizieren. Wir durften es ja auch selbst erleben. Ich fand es unglaublich faszinierend. Vielleicht kurze Beschreibung für die Zuhörenden. Die Planung Ihres neuen Standortes ist ja so abgelaufen, dass die Mitarbeitenden mit involviert waren und quasi schon im digitalen Zwilling über 3D-Brillen an den zukünftigen Arbeitsplätzen arbeiten konnten und auch auf Grundlage der Bedürfnisse, dass diese Arbeitsplätze geplant wurden. Und wir standen ja wirklich selber bei Ihnen im, ich nenne es mal Entwicklungslabor und durften uns durch die zukünftige Halle navigieren. Das bedeutet oder zeigt ja auch, wie wichtig bei Ihnen eigentlich die Involvierung der Mitarbeitenden ist. Und Herr Schäfer, sind Sie ja vor allem auch im Lead und als Leiter Ideenmanagement, das sagt es ja eigentlich schon aus, dass Sie dafür verantwortlich sind, Ideen voranzutreiben und auch Mitarbeitende zu involvieren. Wie machen Sie das genau und wie strukturieren Sie auch Ihre Verbesserungskultur mit den Mitarbeitenden?
Genau, an der Stelle sagen Sie es richtig, die Mitarbeiter sind absolut das Fundament aller Innovation, aller Verbesserung. Sie bilden die Verbesserungskultur, prägen die aus und an der Stelle nutzen wir ganz aktiv, wie von Ihnen angesprochen, das Ideenmanagement. Aber ein weiterer Baustein ist tatsächlich auch das Lean-Management. Das ist bei uns in einem Fachbereich verankert, weil wir immer wieder auch die Brücke zwischen beiden Aspekten suchen. Trotzdem versuchen wir auch die Stärken jedes einzelnen Elements an der Stelle geschickt zu spielen und wirklich zu nutzen im Unternehmen. Das Ideenmanagement ist eher so der disruptive, der chaotische Ansatz. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin steht morgens auf und hat eine bahnbrechende Idee. Wohin damit? Eventuell der Führungskraft geben, aber auch sehr gerne dem Ideenmanagement überspielen. Quasi haben wir eine Software, wir verstehen auch eine solche Idee in einem Lebenszyklus. Das heißt, die Idee entsteht irgendwann, vielleicht morgens beim Aufstehen, vielleicht aber auch in einer Kreativitätsschulung, die wir an der Stelle auch anbieten der Organisation. Geht dann in den Prozess, geht in die Software, geht zum Gutachter bis hin zur Prämierung, aber auch dann bis zur Wirksamkeitsanalyse und wo wir das dann auch immer wieder nachhalten. Das ist so das Disruptive, der disruptive Ansatz. Das Lean-Management hingegen ist eher der reproduzierbare, methodische Ansatz. Wir gehen strukturiert an eine Problemstellung heran, die seitens der Führungskraft, seitens der Mitarbeitenden, seitens der Belegschaft initiiert wird. Aus dem Ideenmanagement moderieren wir und lernen diese Methoden dann den Mitarbeitenden an. Veranstalten dazu zahlreiche Workshops, kreieren Standards. Wie gesagt, bilden da auch ein Schulungsangebot aus. Und demnach lässt sich dann eine Verbesserung auch sehr methodisch herbeiführen. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch in der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit, auch in der Akzeptanz innerhalb der Belegschaft. Und als ganz tolles Beispiel, vielleicht ein kleiner Schwenk an der Stelle. Wir bieten vom Lean Management einen Jahreswettbewerb an. Das nennt sich der Teamwettbewerb, wo die Mitarbeitenden sich als Team anmelden können und gezielt Methoden anwenden können, die wir im Verlauf der letzten Jahre geschult haben. Sie müssen wissen, Lean Management ist seit 2016 bei uns eingeführt worden, etabliert worden, Stück um Stück geschult worden. Und mit diesem Methodeneinsatz können die einzelnen Teams Punkte sammeln. Und wie es so ist, das Team mit den meisten Punkten gewinnt den sogenannten Teamwettbewerb. Aber um die Gesamtleistung der gesamten Teams zu honorieren, sagen wir, wenn alle Teams über eine erreichte Gesamtpunktzahl kommen, dann spendiert das Lean Management ein tolles Abendessen, eine tolle Abendveranstaltung. Und so machen wir es auch heuer. Heuer haben wir einen absoluten Rekord, eine Rekordanmeldung. Mit über 240 Teilnehmenden ist da etwa 10% der Belegschaft mit involviert in der sukzessiven Methodenanwendung und in der kontrollierten Verbesserung unserer Unternehmensprozesse. Sehr, sehr positives Feedback, auch für unseren Bereich, und macht einfach Spaß an der Stelle, Kollegen zu involvieren.
Nicht schlecht. Das klingt auf jeden Fall auch nach einem fantastischen Abendessen mit den ganzen Kollegen. Ja, das stelle ich mir als ein cooles Event vor. Was ja immer so ein bisschen noch die Herausforderung ist, was wir ganz oft sehen, dass es manchmal gar nicht so schwer ist, an Ideen zu kommen. Und dafür haben Sie auch unglaublich viele Formate, wie Sie schon gesagt haben, Kreativitätsworkshop oder auch den Wettbewerb. Aber wie schaffen Sie es danach wirklich in die Umsetzung zu kommen? Das ist ja ein wichtiger Bestandteil, die Priorisierung und auch Bewertung oder Einschätzung der jeweiligen Verbesserungsvorschläge oder auch disruptiven Ideen. Wie gehen Sie damit um? Und vor allem, wer hat auch da die Verantwortung bei Ihnen im Betrieb?
Ja, absolut eine wichtige Frage. All diese Impulse, all die Initiativen landen irgendwo. Im ersten Schritt natürlich beim Mitarbeiter, bei der Führungskraft. Und an der Stelle sagen wir auch ganz bewusst, es kann und soll nicht alles über irgendwelche Datenbanken, Excel-Listen oder sonst irgendwas laufen. Wir haben auch an der Stelle eine sehr ausgeprägte Hands-on-Mentalität. Zu gut Deutsch, wir krempeln die Ärmel hoch und tun es einfach. Das ist extrem wichtig, das auch immer wieder so zu formulieren, in die Mannschaft und auch in die Führungsmannschaft hinein zu kommunizieren, weil ohne das funktioniert es einfach nicht. Dort, wo es dann ein bisschen größer wird, über die Schnittstellen hinweg läuft, nutzen wir sehr gern auch unsere Netzwerke, die wir im Laufe der letzten Jahre etabliert haben. So haben wir zum Beispiel das Ideenmanagement-Netzwerk, der Ideenkoordinator heißt es. Der Lean-Multiplikator kann auch einige Sachen dann auffangen und mitarbeiten. Er ist speziell ausgebildet in mehreren Modulen. Aber auch dann über Führungskräfte, Zielvereinbarungen. Hoshin Kanri ist da auch ein beliebtes und sehr effektives Methoden oder ein Werkzeug. Nutzen wir auch sehr gern. Und letzten Endes haben wir auch ein Shopfloor-Management etabliert. Beispielsweise in Operations läuft das über 4 Kaskaden hinweg, wo wir dann quasi auch hier priorisieren und auch ganz gezielt kanalisieren.
Sie haben soeben gesagt, seit 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es das Lean-Management auch so stark strukturiert. Was hat sich denn seitdem so verändert bei Ihnen in der Produktion? Also haben Sie vielleicht 1, 2 Erfolgsbeispiele, die Sie mal nennen können, oder auch einfach grundsätzlich, was sich beim Mindset oder in der Kultur verändert hat?
Sehr gern. Also 2016 war im ersten Schritt geprägt davon, dass man dieses Lean-Management, Begriffsdefinitionen, Basisschulungen, die ersten Methoden sind dann auch schon mit ins Unternehmen gelaufen. An der Stelle wirklich sehr, sehr auf Basisniveau. Im Laufe der Zeit kamen dann mehr Methoden hinzu, aber auch dann natürlich der gezieltere Methodeneinsatz. So haben wir jetzt beispielsweise voriges Jahr auch einige Methoden nochmals in den Hintergrund rücken lassen, um wirklich die Methoden, die wir für wertvoll und sinnvoll erachten, die vielleicht auch 70-80% der Problemstellungen erschlagen, die wirklich stärker in den Fokus zu rücken. So können wir da an der Stelle dann den gezielteren Einsatz der Methoden fördern. Auch, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Hoshin Kanri ist ein sehr wichtiges Instrumentarium, um diese positive Verbesserungskultur in die Mannschaft hineinzutragen, sowohl von Top-Down, aber auch von Bottom-Up, wo die Mitarbeitenden sich auch aktiv einbringen können und auch sollen, ganz, ganz aktiv. Lean Management ist an der Stelle immer mehr zum Begleiter geworden, zum Unterstützer, zum Methodenkenner, aber nicht mehr wie zu Beginn 2016 die Abteilung, die da irgendwie drückt und schiebt und Listen macht über Anwesenheiten. Also wir sind sehr positiv im Unternehmensgeschehen verankert. Jeder, der Lust hat und der daran interessiert ist, ist herzlich willkommen. Ein hervorragendes Feedback, ich habe es auch schon gesagt, der Teamwettbewerb mit über 240 Mitarbeitenden sind da positiv begeistert und haben sich freiwillig dazu angemeldet. An der Stelle ist das eine sehr tolle Entwicklung. ein konkretes Beispiel, was wir machen. Jetzt gestern hatten wir einen tollen Workshop beispielsweise über den Betriebsarztprozess. Ist ein Administrationsprozess an der Stelle, von der Terminvergabe über die Untersuchung bis hin zur Bescheinigung. Mehrere Medienbrüche, Excel, beliebtes Thema, Telefon. Hier haben wir einen tollen Makigami-Workshop gemacht beispielsweise mit den Teilnehmenden und kommen da zu einem hervorragenden Ergebnis, wo wir die Durchlaufzeit um mehr als die Hälfte auch reduzieren können und auch die Aktionszeit um auf 40% der ursprünglichen Zeit drosseln können. Also sehr positiv und immer wieder auf Basis der Impulse der Belegschaft. Und wir waren da als Unterstützer. So gehen wir jetzt auch dann in den Office-Bereich viel, viel stärker mit hinein. Wir sind stark in der Produktion gestartet, 5S, Shopfloor und so weiter. Jetzt an dem Beispiel sehen Sie, Office haben wir auch keine Berührungsängste und sind wir auch sehr gern mit dabei.
Wenn ich vielleicht noch was dazu erwähnen darf, es ist sehr positiv im Unternehmen belegt und es wurde auch von Anfang an von der Belegschaft positiv aufgenommen. Lag auch daran, dass der Betriebsrat dem Thema von Anfang an ein offenes Auge dafür hatte und auch lustigerweise unser Betriebsratsvorsitzender war vor geraumer Zeit ein Mitarbeiter vom Herrn Schäfer und ist dann aus Lean darüber gegangen. Und das Wichtigste ist dabei, dass man halt den Mensch in den Mittelpunkt stellt und damit auch die Wichtigkeit untermauert. Und wenn das ehrlich rüberkommt und aufgefasst wird, authentisch, dann ist das ein Selbstläufer und man kann eine schöne Welle reiten. Und die Mitarbeiter befüllen diese Welle an Ideen im tagtäglichen Umeinandergehen. Also verschiedenste Beispiele, auch mit lokalen Hochschulen zusammen, wo man dann vor Ort mit anderen Firmen Single-Minute-Exchange-of-Dice dann macht an unseren eigenen Anlagen und dann quasi auch Fachleute, Berater von extern bei uns dann hat in einem Workshop-Setting, wo dann beide voneinander lernen können. Die externen, also auch unsere internen Kollegen, um die Sache einfach besser zu machen.
Das heißt, Sie würden sagen, um so etwas einzuführen, ist vor allem in der Kommunikation auch die Transparenz, die Offenheit gegenüber den Mitarbeitenden ganz wichtig. Und so wie ich es verstanden habe, auch die Kommunikation oder das schnelle Erreichen von Erfolgen und dann auch das wieder kommunizieren und Schritt für Schritt zu gehen.
Absolut, zu 100%, wie Sie es gerade sagten. Und zusätzlich noch die Authentizität. Mhm. Ganz wichtig.
Jetzt hatten wir ja am Anfang schon so ein bisschen angeteasert, oder besser, Sie hatten angeteasert, dass bei Ihnen ein Umzug anstand. Und wir haben die Folge ja auch so ein bisschen unter das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der Sie auch ganz besonders macht, das aus Deutschland heraus und eigenmotiviert zu treiben. Ja, Herr Köstler, Sie haben gesagt, es stand da so etwas an mit dem neuen Produktionsstandort. Können Sie mal vielleicht kurz hervorheben, was das Besondere daran ist, was das jetzt für Sie im Unternehmen auch bedeutet hat und vielleicht auch insbesondere, wie Sie da hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit einen riesigen Schritt gemacht haben?
Richtig. Also es ist ein Riesenmeilenstein für uns, weil das ist ein Fundament, um das Wachstum bis 2030 sichern zu können. Und der Standort, den wir erweitert haben, der wurde bereits 2014 schon erschlossen. Damals war es die Zentrallogistik mit einem kleinen Fertigungsbereich, um nahe am Kunden dran zu sein. Und wir haben jetzt mit dem Neubau, der sich direkt danach anschließt, einen Großteil der Kollegen und Kolleginnen aus der Montage mit umgezogen. Also wir haben jetzt über 600 Mitarbeiter an dem neuen Standort. Und da war es natürlich auch den ökologischen Aspekt zu betrachten. Das erste Gebäude hatte schon Sandmagerrasen drum. Wir hatten zwei Bienenvölker, die für uns den Honig, den Ideenhonig liefern. Und jetzt sind wir natürlich noch mal einen Schritt weiter gegangen. Also wir haben ein KfW 40 Gebäude dorthin gestellt, also einer der wenigen Produktionsgebäude, die KfW 40 Standard haben. Es ist ein Fernwärmenetz dort, also aus Biomasse bekommen wir da unsere Wärme. Es ist eine energieeffiziente Klimatechnik, also auch im Sommer angenehme Temperaturen. Das erzeugen wir über eine Kompressionskältemaschine mit umweltfreundlichem Kältemittel. Also da ist auch diese Erzeugung von der Kälte auf unsere Anforderungen angepasst. Also nicht, dass wir einfach kühle Luft da reinblasen und jeden friert es und draußen ist es heiß. Und wir haben diese Thematik, also wir schauen da auch über diese Kühlung, das vernünftig zu gestalten. Es gibt begrünte Innenhöfe, denn bei einer Gesamtfläche von 25.000 Quadratmeter auf zwei Ebenen ist es natürlich auch wichtig, Sonnenlicht in die Mitte reinzubekommen. Und unser Dach ist ein grünes Dach, um das Regenwasser gut rückzuhalten und hat eine PV-Anlage mit 1,25 Megawatt dort stehen, was dann ca. 60% des Energiebedarfs dieser Fertigung abdeckt. Also das Ganze ist ein durchgängiges Energiekonzept, das dann auch den Leuten Spaß gemacht hat bei der Implementierung, weil wir da wirklich schon die Technologie nach vorne gepusht haben, das, was technisch möglich ist, umzusetzen.
Vielleicht als kurzer Einschub, weil Sie es soeben erwähnt hatten, Sie haben gesagt Ideenhonig. Jetzt weiß ja wahrscheinlich nicht jeder, was damit gemeint ist und ich finde es einfach, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dieser Honig oder das, die Geschichte, die dahinter steckt, schon unglaublich toll. Können Sie kurz sagen, was das ist? Oder?
Lieben gerne. Also erstens mal ist der Honig gut und zweitens auch so eine Geschichte dahinter. Ein ehemaliger Mitarbeiter, bevor er in die Pension gegangen ist, wollte sich eine Drehbank mitnehmen, die wir eh ausgemustert hätten. Und diese Drehbank, auf der hat er gelernt. Und man muss wissen, bei uns verbleiben auch Mitarbeiter sehr, sehr lange. Also wir hatten gerade letzte Woche eine Mitarbeitergala und da haben wir eine Mitarbeiterin mit über 50 Jahren, viele mit über 45 Jahren und noch mehr mit 40 Jahren geehrt, was in einem traditionsbewussten Familienunternehmen eigentlich zur DNA gehört. Und wie gesagt, dieser Mitarbeiter Imker und wir haben uns dann darauf geeinigt, na gut, er stellt uns zwei Bienenvölker hin und versorgt uns mit Honig. Und der Honig ist der Preis für gute Ideen, die im Ideenwesen eingereicht werden und ist einer der beliebtesten Preise, weil es A, regionaler Honig ist und aus gutem Umfeld kommt. Also der schmeckt richtig gut.
Das kann ich bestätigen. Sie hatten mir ja auch damals einen mitgegeben und er hat nicht lange gehalten. Das ist ein gutes Zeichen.
Also dann wird es Zeit wieder für einen neuen Besuch bei uns.
Absolut. Gehen wir zurück zum neuen Produktionsstandort. Jetzt ist das ja also wirklich für Sie ein riesiger Schritt und auch eine riesige Umlagerung der Produktion. Wird Sie ja vermutlich auch vor ein paar Hürden gestellt haben. Da wäre es einfach immer spannend zu erfahren, was da vielleicht die größten Herausforderungen waren und wie Sie, um diese zu lösen oder insgesamt um den neuen Standort anzugehen, ich hatte es ja auch gerade schon angeteasert, insbesondere auf digitale Lösungen gesetzt haben in der Planung, in der Einbezug der Mitarbeitenden. Gehen Sie gerne mal ein bisschen näher darauf ein, wie Sie da vorgegangen sind.
Ja, gerne. Also wir würden lügen, wenn wir sagen, es war keine Herausforderung, denn es war eine massive Herausforderung. Ich habe es vorhin anklingen lassen, 6 Tage Betrieb, 24 Stunden. Die Kunden wollen unsere Produkte, die Kunden brauchen unsere Produkte. Und das Schöne war, dass wir das aus dem eigenen Team gestemmt haben. Das war auch eine bewusste Entscheidung von uns, zu sagen, die Leute, die Experten sind, dürfen auch die Zukunft aktiv damit weitergestalten. Also kein eigenes Projektteam, das anders ist und dann was vorsetzt. Also das war für uns wichtig, dass ich diese Verzahnung gleich von vornherein habe. Und wir haben natürlich auch Vorteil von einem sehr starken Team. Also wenn ich sehe, der Leiter der GI, der hat dann als Bauherr fungiert und mit viel Geschick und Können das Gebäude termingerecht und kostengerecht hingestellt hat mit solchen Herausforderungen. Und im letzten Jahr waren wir ja sehr geprägt von Knappheit an Ressourcen, also Dämmmaterialien etc. pp. Und auch hohen Inflationsraten. Also das war ein Meisterwerk auf der einen Seite. Ja, und zusätzlich hatten wir zwei hochmotivierte junge Kollegen in der Projektleitung, die den Umzug dann an sich selber durchgeführt haben mit ihrem Team und sichergestellt haben, dass wir auch die neuen Materialkonzepte und die Arbeitsvorbereitung, die wir neu aufgestellt haben, im neuen Gebäude zeitgemäß fachgerecht umgezogen haben. Da hatten wir 6 Stränge aufgeteilt in verschiedenste Bereiche, um das hintereinander zu takten und das generalstabsmäßig umzusetzen. Also das war äußerst wichtig, wenn man bedenkt, dass man in einer 6-Tage-Woche unterwegs ist bei 3 Schichten. Da darf nichts passieren und das hat wunderbar geklappt.
Sie haben gesagt, dass Sie sich extra dafür entschieden haben oder bewusst dafür entschieden haben, das intern abzubilden. Oft ist das ja auch so ein Thema, was prädestiniert ist, um externe Unterstützung in Form von Beratung reinzuholen. Können Sie vielleicht kurz sagen, was genau daran der Vorteil war oder wie sich das auch auf das Projekt ausgewirkt hat? Das würde mich sehr interessieren. Das ist ja vielleicht doch ein schönes Beispiel für andere Unternehmen, die in einer ähnlichen Situation stehen.
Ja, richtig. Also die Thematik, das im eigenen Hause zu machen, ist natürlich, die Fachleute zu stimulieren, was Zukunftsweisendes zu machen. Und wir haben auch digitale Werkzeuge da genutzt, wie Wistable, und waren auch mit der Firma von Wistable sehr nah zusammen und haben da auch das Programm weiter gemeinsam verbessert. Während wir an unserem Standort S2, so wie wir den landläufig hier nennen, in Mühlhausen gearbeitet haben und alles optimiert in diesem digitalen Zwilling dargestellt haben. Und das Ganze im Haus zu haben, dieses Wissen, hilft uns ja jetzt auch in der Zukunft, für weitere Standorte in der Zukunft digital diesen Zwilling weiter zu verplanen und bedeutet auch für dann CSR einen Scope 1, Scope 2 von dem Material in der Fertigung zu berechnen zu können, weil Sie können genau nachweisen mit dem digitalen Zwilling, wie viel Einsatz an Transport Sie von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz haben. Also viele ungewohnte oder zukunftskommende Dinge, die wir damit erledigen können, was eine tolle Sache ist und für uns auch der Wille, die Freude an Technologie lässt uns damit auch optimistisch in die Zukunft schauen, weil wir wissen, wir haben Technologie, die wir beherrschen und damit können auch die Herausforderungen der Zukunft sehr gut gemeistert werden. Und das ist ein Optimismus, den wir uns in unserer Branche, in unserem Unternehmen, der uns gut tut und der uns auch optimistisch in die Zukunft blicken lässt.
Letzten Endes bedeutet das ja auch, die Mitarbeitenden mehr in den Fokus der Produktion zu stellen. Ich glaube, das ist auch generell eine wichtige Bewegung oder Entwicklung, die wir gesellschaftlich wahrnehmen, dass es ja am Arbeitsplatz immer mehr um den Menschen und die individuellen Anforderungen geht. Und dazu haben Sie die Möglichkeit geboten mit auch dem digitalen Zwilling. Können Sie ja nochmal genau beschreiben, wie das jetzt aussah, welche Mitarbeitenden da vielleicht welche Impulse gegeben haben und wie Sie es geschafft haben, den neuen Standort wirklich mitarbeiterzentrierter aufzubauen?
Ja, unsere Kolleginnen und Kollegen von der Montage waren von Anfang an darin involviert. Also wir haben über Carport Engineering einerseits, um das greifbar haptisch zu machen, auch diese Erwartungshaltungen abgefragt, haben ihnen die Greifradien, die Körperhaltungen gezeigt und höhenverstellbare Tische sind bei uns in der Montage Standard. Also das, was vielleicht bei vielen im Büro ist, ist bei uns auch in der Montage, um auch den Unterschied zwischen Blue Color, White Color möglichst klein zu machen, weil wir sind alle Dehnerer. Wir sind alle Mitglieder der Firma Dehn und tun unser Bestes daran und da darf ich auch keinen Unterschied machen in der Ausstattung. Und wenn ich 8 Stunden an einem Arbeitsplatz stehe, dann muss ich den optimal gestalten. Und da hat uns MTM mitgeholfen, die Methodik. Dann hat uns natürlich dieses Wistable zum Simulieren mit dieser VR-Brille, konnten wir auch den Leuten von früh an das zeigen, was bedeutet das. Und das Schöne ist ja, wenn jemand 1,55 groß ist, kann er genauso super dran arbeiten an dem gleichen Arbeitstisch, wie wenn einer 1,85 groß ist. Und das ist halt das Schöne, wenn man Technologien nutzen kann, Ergonomie nutzen kann, um das Arbeiten ein wenig einfacher zu machen und dass man nicht härter arbeiten muss und das neue Wissen nutzen. Um das geht es ja. Und damit ist auch die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Bestandteil, der damit gegeben ist, weil ich gehe ja liebend gerne in eine Arbeit, wo ich zufrieden bin und nicht, in eine Arbeit, wo ich muss. Und dafür verbringen wir alle viel zu viel Zeit in der Arbeit, um das negativ zu belegen. Klar, es gibt Vorgaben, klar, es ist Arbeit, dafür wird jeder gut bezahlt dafür, aber wenn man das Umfeld dafür richtig gestaltet, geht alles einfacher von der Hand. Und das ist unser Prinzip, den Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen, aber nicht zu vergessen, dass im Endeffekt auch was rüberkommen muss für die Firma, um das Ganze dann finanzieren zu können.
Wirklich eine beeindruckende Geschichte, also auch insbesondere mit den dahinterstehenden Werten und der Entscheidung, das vor Ort ja wirklich nur wenige Kilometer von dem aktuellen Standort zu machen. Super toll, dass die Familie und auch ihre Unternehmensstruktur einfach so dahinter steht. Vielleicht abschließend zum Thema Produktion. Sie sind ja wahrscheinlich jetzt schon so ein bisschen auch in der Reflexionsphase von der Planung, weil ein großer Teil mit Sicherheit geschafft ist. Können Sie auch kurz mal einen Einblick geben, was Sie anders machen würden, wenn Sie das nochmal machen müssten oder nochmal machen in den nächsten Jahren?
Ja, das Schöne ist ja bei so einem digitalen Zwilling, haben Sie ja die Iterationsschleifen vorher schon. Also das Layout so zu optimieren und so aufzustellen, das wird man nicht nochmal anders machen wollen. Weil es hat genau das bewiesen, was wir uns erarbeitet haben. Und wir hatten diese Schleifen vorab schon. Also dieses Frontloading, das sparst du dir hinten raus. Und das war auch der Erfolg, in dieser engen Zeitschiene den Umzug so hinzubekommen. Wir hätten es gar nicht ohne diesen digitalen Zwilling vorhin geschafft. Weil sie dann erst im Nachhinein merken, was alles falsch gelaufen ist. Das fängt dann an mit einer Wartungstüre, die vielleicht so nah an der Wand steht. Das Ganze können Sie im 3D wunderbar begutachten und hat halt die Fehler, die man machen kann oder die man vielleicht macht, erheblich zu reduzieren. Und das bedeutet auch dann später weniger Änderungskosten und höhere Budgettreue. Also das haben wir wirklich super hinbekommen und damit haben wir auch im Nachhinein weniger Kopfschmerzen gehabt. Und wir konnten uns dann auf Dinge konzentrieren, nebenher, wie kriegt man eine Busverbindung besser hin? Da sind wir dann von außen stehenden Kräften abhängig, ich sage da bloß Deutsche Bahn, die vielleicht da nicht so agil und schnell reagieren können, wie wir hier in Neumarkt mit unserer eigenen Fertigung, wo wir unser eigenes Glück geschmiedet sind. Und also das kann ich auch als Best Practice, denke ich mal, mitgeben an andere Unternehmen. Dieser digitale Zwilling, wenn man den richtig aufbaut, und die Entwicklung ist ja bei uns 2017, 2018 angefangen, vor einem Gebäudestart schon, wo wir die Grundlagen gelernt haben und wo wir auch den ein oder anderen Fehler in digitalen Layern gemacht haben, etc. pp. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dann ein Gebäude fest eingeplant worden ist, waren wir so gut unterwegs, dass diese Planung uns da wesentlich weitergebracht hat. Also früh üben, wir hätten es im ersten Durchgang auch nicht geschafft, und nutzt digitale Hilfsmittel, weil die können uns weiterbringen.
Toller Aufruf. Haben Sie denn vielleicht auch noch, also Sie haben es gerade schon angesprochen, Best Practices, auch aus dem Ideen- oder Lean-Management, was können Sie anderen Unternehmer, Unternehmerinnen mitgeben, die vielleicht zuhören, was Sie gelernt haben und wovon Sie extrem profitiert haben?
Also generell glaube ich, man muss erst mal im Kleinen probieren und einfach mal versuchen und einfach mal machen. Diese 120%-Lösung, die man vielleicht mal auf dem Reißbrett entwickeln möchte, die ist schwierig und langwierig. Lieber mal mit 80% starten und dann auf dem aufbauen. Vorsprung durch Pragmatismus, sage ich da. Einfach machen, loslegen, und wenn es nicht so läuft, schnelle Korrekturen. Denn wenn man es dann weiterlaufen lässt, ohne Entscheidung, das ist das Schlimmste, was man machen kann.
Cool, finde ich super, dass Sie das so sagen, Vorsprung durch Pragmatismus. Ich glaube, das ist ja oft die Herausforderung, die uns in Deutschland vielleicht manchmal fehlt, ohne in die Gesellschaftskritik abdriften zu wollen. Aber da habe ich sehr häufig das Gefühl, dass Konzepte manchmal mehr wert sind als Taten, zumindest im Vorhinein, und dass deshalb vielleicht auch viele Digitalisierungsinitiativen nicht so enden, wie man sie sich vorstellt, auch aufgrund der sehr, 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 sehr schnellen Entwicklungen. Aber naja, ich denke, das ist ein Thema, wo man noch zwei andere Folgen drüber drehen könnte. Ganz abschließend oder auch in Richtung Ende der Folge zu kommen, was waren denn dabei eigentlich Ihre persönlichen Herausforderungen? Jetzt mal ganz abseits der Organisation oder des Unternehmens, was haben Sie vielleicht für sich mitgenommen, was Sie auch noch mal mitgeben möchten?
Die Firma Dehn ist, wie Sie es auch vorhin gesagt haben, ein Hidden Champion. Wir sind sehr regional verankert und wir bewegen uns auf dem Parkett der Internationalisierung und Globalisierung. Und der Standort hier ist ein maßgeblicher Bestandteil, um Europa und auch Teile der Welt zu versorgen. Und der Change-Prozess aus dem regional verankerten Hidden Champion einen international denkenden, global agierenden, dominierenden Spieler aufzubauen, das ist, denke ich mal, eine gewisse Herausforderung, weil eine Regionalität auch eine gewisse Bodenständigkeit bedeutet, die vielleicht dann heißt, naja, wie reisebereit bin ich denn in der Zukunft? Und das ist sicherlich das Thema. Und die Mischung macht's, weil Regionalität, Loyalität ist äußerst wichtig, um die Wurzeln kraftvoll zu halten, aber auch das Streben zu was Neuem, wo sich die Blätter in die Sonne drehen, die Neugierde, auf ein Schiff zu steigen und auf neue Ufer zu fahren, versus Dämme zu bauen, um das Alte zu bewahren. Das ist ein Spagat, den hinzubekommen in einem erfolgreichen Umfeld, das erfordert hier und da Fingerspitzengefühl und ist sicherlich in jeder Firma anders und man muss da auch situativ reagieren, denn ein Playbook dafür gibt es nicht, denn jedes Unternehmen ist individuell genauso wie die jeweiligen Menschen, die da drin arbeiten und schaffen jeden Tag.
Vielen, vielen Dank auch für den persönlichen Einblick zum Schluss. Ich denke auch wirklich ein toller Aufruf an alle, die auch die Chancen in der aktuellen Situation, in der aktuellen schwierigen Situation zu sehen. Und da sind Sie, glaube ich, ein absolutes Erfolgsbeispiel, wie man auch weiterhin aus Deutschland sehr erfolgreich wirtschaften kann. Und das auch unter all den schwierigen Aspekten der ökologischen Nachhaltigkeit und der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei waren und so viele spannende Einblicke gegeben haben. Und freue mich auf den nächsten Besuch und den nächsten Hulig. nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Schäfer und Herr Köster, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht.
Gerne wieder und war komplett schmerzbefreit und sehr erhellend kurz vor dem Wochenende.
Sehr positiv.
Super. Dann vielen Dank auch an alle Zuhörenden und bis zur nächsten Folge.